Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Zuletzt, Brüder und Schwestern, freut euch, lasst euch zurechtbringen. Lasst euch warnen, habt einerlei Sinn, haltet Frieden. So wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Grüßt euch untereinander mit dem heiligen Kuss. Es grüßen euch alle Heiligen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Ja, Jesus, wir wollen auf dich hören. Schenke du uns dein wunderbares Evangelium. Amen. Ja, Trinitatis, Dreieinigkeit Gottes, wie erklärt man es? Ich habe es jetzt mal so erklärt anhand des Kirchenfensters, aber inhaltlich, was stellt denn das dar? Gott Vater, Sohn, Heiliger Geist, die sind ja nicht drei Wesen, das ist eine Einheit, ganz klar, das ist wichtig, aber doch, ich sage es mal so, in drei Personen und Erscheinungsweisen. Die ganze Kirchengeschichte hat es nicht fertiggebracht und wird es auch nicht fertigbringen, dieses Geheimnis zu ergründen oder in einem Gleichnis darzustellen. Einer hat es mal versucht mit Wasser in drei verschiedenen Darstellungen. Also Eis, im Winter Eis als Zeichen für Gott, den Vater, der die Festigkeit hat, der alles erschaffen hat, die Materie, Sichtbares und Unsichtbares, Eis. Dann das Wasser, was wir zum Leben brauchen. Ohne Wasser kann man unser Leben vergessen. Ohne Jesus Christus ebenso. Ja, und dann Wasserdampf, unsichtbar, eigentlich unsichtbar. Im Nebel oder so schon sichtbar, aber richtig Wasserdampf ist unsichtbar, so wie der Heilige Geist, aber der sich dann auch niederschlägt im Wort Gottes. Ein Versuch, damit ist die Dreieinigkeit Gottes bei weitem nicht erklärt, aber ein wenig haben wir uns da angenähert. Aber Wasser ist alles drei. Also, wir feiern am heutigen Sonntag Trinitatis, das ist der Predigttext für heute. Klar, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist hier im zweiten Korintherbrief in diesem schönen Dreiklang vereint. Aber Paulus füllt diesen Segenswunsch, der am Ende steht, Kanzelgruß, Segenswunsch, inhaltlich. Und da wollen wir uns hineinbegeben. Es fängt an mit die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Normalerweise müsste man anfangen eben mit Gott Vater, der alles geschaffen hat, so wie das Glaubensbekenntnis. Also ich glaube an Gott den Vater und dann an Jesus Christus, da ist das meiste drin, klar. Und dann der Heilige Geist, Glaubensbekenntnis. Aber hier stellt Paulus die Gnade unseres Herrn Jesus Christus vorneweg. Und nicht ohne Grund, denn wir leben ja im Glauben hauptsächlich eben durch diese Gnade von Jesus Christus. Ich möchte mal vorne wegnehmen, diesen Kuss, den wir hier haben. Also, ich habe mal nachgeschaut in vielen Kommentaren. Vielleicht wissen Sie, wie dieser Kuss aussah. Sie sagen in den Kommentaren, früher es war ein heiliger Kuss, klar, also auf die Stirn oder auf die Wange oder ein Handkuss. Im Alten Testament hat man diese Praktik auch gekannt. Aber was das jetzt war, ich möchte es nur am Anfang sagen, nicht, dass er hängen bleiben muss. Wann kommt denn der zu dem heiligen Kuss? Nee, lass mal. Müssen es einfach mal stehen lassen. Ich meine, Sie haben sich ja auch nicht mit dem heiligen Kuss begrüßt, oder? Oh, vielleicht doch. Eher mit der Umarmung. Schön, dass wir da sind. Also, sag mal, diese Sitte ist heute nicht mehr so da. im Neuen Testament war sie verbreitet. Wir lesen das mit dem Heiligen Kuss im Römerbrief und auch bei Petrus. Also, Petrus hatte ja viele Gemeinden in Kleinasien, da war das üblich. Also, soweit mal zu dem Kuss, der so mittendrin im Predigtext steht. Also, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, das Erste, was hier dann inhaltlich benannt wird. Und ja, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, also unten in dem Predigt, in dem Kanzelgruß, haltet Frieden und ja, freut euch. Ich denke, wenn man das Alte Testament so liest, dann ist das mit der Gnade immer verbunden. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus ist immer mit Freude und mit dem Frieden verbunden. Warum? Weil bei der Gnade von Jesus Christus, die Gott schenkt, keine Unsicherheit ist. Wie kann man sich denn freuen, wenn irgendetwas unsicher wäre, oder nicht? Wie können Sie sich in der Ehe freuen, Mann, Frau, wenn da nicht die unbedingte Sicherheit ist, bis das der Tod uns scheidet? Thema Scheidung, überhaupt kein Thema. Dann kommt die Freude und auch der innere Friede, zum Beispiel in der Ehe, als Beispiel. Und so ähnlich kann man das auch mit Jesus Christus nehmen. Es ist keinerlei Unsicherheit. Nichts, wo man sagen könnte, ja, das mit der Gnade, warum soll man uns darüber freuen? Das ist doch unsicher, das stimmt doch so gar nicht so richtig. Nein, ich darf mich ohne Einschränkung freuen. Ja, über das, was hier, wie gesagt, nochmal dieses Fenster darstellt, der runde Kreis, das sind die Tatsachen, die die Gnade beinhaltet, dass Jesus Christus für mich gestorben ist. Paulus konnte das sogar in einen Satz verdichten. Ich weiß von nichts anderem als von Jesus Christus und den als Gekreuzigten. Und das ist Grund der Freude. Immer wieder ruft Paulus zu dieser Freude auf. Eigentlich müsste man das gar nicht, aber hier auch, freut euch. Und ja, freut euch in dem Herrn alle Wege. Abermals sage ich, freut euch auch da immer wieder. Oder seid allezeit fröhlich im Brief an die Thessalonicher. Kommt immer wieder, zieht sich durch die Bibel durch. Wir haben Grund zur Freude, weil wir einen Gott haben, der uns zugewandt ist, der uns in Jesus Christus Erlösung schenkt. Und das ist das Resultat. Freut euch. Vergiss nicht, dich darüber zu freuen. Deshalb ist Trinitatis auch so ein schönes Fest. Und Trinitatis zieht sich ja durch ein halbes Jahr, Kirchenjahr, bis, wenn es gut geht, bis 24. Sonntag nach Trinitatis. Also immer Grund zur Freude ist da. Freut euch. Und das ist, wie gesagt, 100% Geschenk. Und das ist sowas von sicher und klar und deutlich. Ohne Einschränkung, da darf ich mich freuen. Also das ist das Erste, was hier Paulus sagt. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die sich verdichtet, indem, dass er für uns sein Leben gelassen hat, auferstanden ist, aufgefahren in den Himmel. Und die Liebe Gottes wird hier genannt, also im letzten Vers, die Liebe Gottes beinhaltet, lasst euch zurechtbringen, lasst euch mahnen, oben im ersten Satz, nachdem freut euch. Ich denke, das gehört zur Liebe. Sicher, Sie können natürlich fragen, warum ordnet der Pfarrer Eckert das so zu, von unten so nach oben, das freut euch zuerst, steht auch zuerst, ja, und dann lasst euch zurechtbringen, lasst euch mahnen. Gehört das denn zur Liebe Gottes? Sind Sie schon mal ermahnt worden? Ich meine jetzt nicht als Kind oder Jugendlicher, da nimmt die Ermahnung wahrscheinlich gar kein Ende, oder? Nein, ich meine als Erwachsener und vor allem als Christ, lasst euch ermahnen, lasst euch zurechtbringen. Das ist nicht immer angenehm. Aber wenn es aus der Liebe herauskommt, auf jeden Fall. Ich möchte es von mir mal so ein bisschen verdeutlichen, ohne jetzt darauf einzugehen, was Inhalt dieser Ermahnung war. Ich war Pfarrer in der ersten Gemeinde, also schon gefühlt Mittelalter, unendlich her. Aber das habe ich nicht vergessen. Da hat mich eines Tages, ich meine, es war Adventszeit, ein Freund angerufen, der auch Pfarrer war, und hat mich per Telefon, weil er weit weg wohnt, wenn er nur um die Ecke gewesen wäre, hätte er mich deshalb auch aufgesucht, hat mir per Telefon gesagt, du Gerhard, das und das, das geht nicht. Warum er darauf kam, war mir dann schon klar, er hatte in dieser Gemeinde Verwandte, gläubige Verwandte, und die waren mit etwas, was da war, nicht einverstanden, haben sich aber nicht getraut, mich als sozusagen frischen Pfarrer da zu ermahnen, ist auch schwierig, ich weiß. Aber der Freund hat es getan. Und er hat es aus Liebe getan. Ganz klar. Nur, meine Reaktion war richtig barsch. Ich habe mir das angehört und zu ihm gesagt, was fällt dir ein, mir das sozusagen, flop, Telefon drauf. Hinterher, vor allem in der Nacht, wo ich eine halbe Nacht nicht schlafen konnte, habe ich schon gewusst, der hat recht. Der hat 100% recht. Und es hat aber noch gedauert, bis dieses, was ich erkannt habe, der hat recht in dieser Ermahnung, dass ich das auch umgesetzt habe in meinem Leben, also zurechtgebracht habe. Und ich denke, wenn ich weiß, warum ich das erzähle, wenn ich weiß, wenn aus Liebe heraus eine Ermahnung geschieht, dann ist es was anderes, als wenn das so aus dem Hinterhalt oder sonst irgendwo geschieht. Eine Ermahnung aus Liebe wird doch angenommen, auch wenn man im ersten Mal richtig barsch ist, oder? Ich denke da an den verlorenen Sohn. Der kommt zum Vater mit allem, was ihn beängstet. Was tut der Vater? Ja, in seiner Liebe macht er eine ganz seltsame Ermahnung. Eigentlich hätte er diesen jüngeren Sohn in den Senkel stellen müssen. Was fällt dir ein, so abgebrannt, so am Ende zu kommen, alles durchgebracht, hast kein Geld mehr und so weiter und so fort, hätte er sagen können. Aber seine Ermahnung war anders. Seine Ermahnung war aus Liebe, gar kein Vorwurf, nichts. Und das hat diesen Sohn, denke ich, grundlegend verändert. Und ich meine, wenn das so bei uns geht, wenn ich weiß, Gott ermahnt aus seiner großen Liebe heraus, dann ist das etwas anderes. Wenn man, ist ein Korintherbrief, zweiter Korintherbrief, gibt noch einen ersten. Wenn man da mal hineinschaut zu diesem Thema, lasst euch ermahnen, lasst euch zurechtbringen. Ich will es doch mal auch vom Inhalt vom Brief nehmen. Korinth war ja Hafenstadt. Hafenstadt so wie Hamburg, St. Pauli, Reeperbahn. Ich war noch nie da, in Hamburg schon, aber nicht dort. Und da lief einiges ab. Und die Christen wurden in Korinth, waren so Leute aus, ich sag's mal, aus diesem Viertel Sklaven und so aus der unteren Schicht. Und dann, wenn man den Korintherbrief liest, den ersten, dann war schon im ersten Kapitel das Thema Spaltungen untereinander, Streit. Da gehörte einer, wie er sagt, zu Paulus, der andere zu ein Kleopas, einer nannte sich die Gruppe der Christen und so weiter. Die waren uneins. Und da musste der Paulus schon deftig ermahnen. Ein paar Kapitel weiter, 1. Korinther 5, da gab es dann ein Umstand, wo jemand als Christ, nicht Christ, als Christ, ja, gehurt hat. Also das, was gar nicht geht. Und die Korinther haben das so geduldet, die haben nicht ermahnt, nicht zurechtgebracht. Und Paulus musste da ganz scharf vorangehen. 1. Korinther 5 kann man alles nachlesen. Es geht sogar noch weiter. 1. Korinther 11 im Abendmahl, da gab es auch drunter und drüber. 1. Korinther 6, da haben sich die Korinther gestritten und gingen dann zum weltlichen Gericht. Die konnten das nicht untereinander klären. Heute gibt es das Fremdwort Mediation, also untereinander klären, was da vorlag. Die verklagten sich beim Amts- oder beim Landgericht, was weiß ich. Paulus musste sagen, könnt ihr das nicht untereinander tun? Und da hat der Paulus schon ganz deftig ermahnt und zurechtgebracht. Aber aus Liebe. Aber aus Liebe. Und ich denke, diesen Dienst sollten wir uns untereinander auch tun. Wird nicht so krass sein hier in Weiler oder Hilsbach wie da in Korinth, aber es gibt immer wieder Dinge, wo man aus Liebe heraus, und es geht nur aus Liebe heraus, zu ermahnen. Aber wir leben ja in einer Welt, die auch nicht einfacher geworden ist. Es hat mal jemand das so eine Doppelmoral mal auf den Punkt gebracht. Ich weiß nicht, woher ich diesen Abschnitt habe, ist auch vielleicht zweitrangig. Ich zitiere, wir haben größere Häuser heutzutage, aber kleinere Familien. Wir lachen zu wenig und beten zu selten. Wir reinigen die Luft, aber verschmutzen unsere Seelen. Wir können Atome spalten, aber nicht unsere Vorurteile. Wir machen größere Dinge, aber nicht bessere. Wir planen mehr, aber erreichen weniger. Wir haben unseren Besitz vervielfacht, aber unsere Werte reduziert. Und da könnte man noch manches andere anfügen. Lasst euch ermahnen. Also, der zweite Teil, und jetzt kommen wir zum dritten und letzten Teil. Unten die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Und da habt einerlei Sinn, haltet Frieden. Das ist dann hier nach dem Ermahnen das Passende. Ich habe mich gefragt, was bedeutet denn Gemeinschaft des Heiligen Geistes? Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Spannend. Also, ich denke, das drückt sich genau da aus. Habt einerlei Sinn. Wie gesagt, da fällt ein 1. Korinther 1 ein, die verschiedenen Gruppierungen. Haltet Frieden, da fällt ein, das Abendmahl, wo es drunter und drüber ging, einige waren schon satt, die anderen hungrig, und dann sollte man Abendmahl feiern. Gemeinschaft des Heiligen Geistes, ich sage es mal so, ich denke, es geht in diese Richtung, dass der Heilige Geist uns ja als Gemeinde zusammenbindet unter Gottes Wort und auf Jesus Christus hin. Das ist Gemeinschaft des Heiligen Geistes und vor allen Dingen, das ist wichtig, auch in unserer heutigen Zeit, wo so viel in Frage gestellt wird. Der Heilige Geist gibt uns Gemeinschaft mit den großen Taten Gottes, ich sage es mal so, die Einigkeit geben, große Taten Gottes, die Einigkeit geben. Was sind das? Guck mal wieder aufs Fenster. Gott, der Schöpfer. Ich diskutiere schon längst nicht mehr drüber. Ich weiß, es gibt Evolution und alles Mögliche. Als wir jetzt vor 5-6 Wochen im Urlaub waren, habe ich ein Lied gesungen oder nur zum Teil, habe ich jetzt nicht gekannt, aber ich war hoch erstaunt. Es war bei Magdeburg oben im Gottesdienst, haben wir einen Konfirmationsgottesdienst besucht. Klar, da sitzt man immer in der letzten Reihe. Und dann wurde das sogenannte Dino-Lied gesungen. Wer kennt das Dino-Lied? Aha. Ich hätte auch nicht gestreckt, bis anno dazumal. Das Dino-Lied. Das fängt dann, es hat ein Refrain und den singt man 10-mal. Es hat 5 Verse, 10-mal. Ich habe es jetzt nicht als Zitat dabei. Ich weiß nur, es kommt vor Millionen von Jahren, als die Dinos da durch die Erde gingen. Die Dinos, die kann man stehen lassen. Aber diese Millionen von Jahren, ich habe unten geguckt, woher das Lied kommt. Hänzler Verlag. Hoppla, habe ich gedacht. Hänzler Verlag? Ist ja kein weltlicher Verlag. Klar, christlicher Verlag, Dinolied. 10-mal diesen Unsinn von wegen Gott der Schöpfer. Was sich hinter den Millionen Jahren verbirgt, wissen Sie wahrscheinlich. In 6 Tagen schuf Gott Himmel und Erde. Das meine ich. Große Taten Gottes, Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Er hat alles Sichtbare und Unsichtbare geschaffen. Eine Selbstverständlichkeit. Wer hätte denn das sonst geschaffen? Dann die großen Tatsachen über Jesus Christus. Ja, wird immer wieder diskutiert. Für mich steht das 100% fest. Also das, was wir im Glaubensbekenntnis sagen. Und dann auch die Einigkeit über der Bibel. Der Heilige Geist ist Bibelausleger. Ganz klar. Und nicht irgendwelche historisch-kritische Methode. Ich weiß, das ist sehr verbreitet und da werden Gemeinden kaputt gemacht. Der Heilige Geist ist Bibelausleger. Und von daher liest sich die Bibel völlig anders, mit vollem Vertrauen. Nicht ich richte die Bibel, sondern die Bibel richtet mich. Man kann es so mal zusammenfassen. Also, das sind die großen Taten Gottes, das ist die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Auf dem Grabstein des ehemaligen Bundespräsidenten Johannes Rau, ich habe es neulich bei einer Predigt auf dem Friedhof von einer gläubigen Christin, die ich zu Grabe getragen habe, auch zitiert. Da steht ein ungewöhnlicher Bibelvers. Johannes Rau, Bundespräsident, war es der zweite oder dritte, auf jeden Fall ein Gläubiger, ganz klar gläubig. Da steht drauf, dieser, also Johannes Rau, dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Sagt alles. Sagt alles, klärt alles, da bleiben keine Fragen. Also, er ist unser Friede, um das abzuschließen. Haltet Frieden, kann man nicht menschlich machen, sondern Jesus Christus ist der Friede, um den geht's, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Und ich möchte schließen mit einem Zitat von Spurgeon. Es ist wirklich nichts da, weshalb du niedergedrückt sein solltest. Du bist sicher, solange Gott lebt, Christus für dich betet und der Heilige Geist in dir wohnt. Was sind wir anders als Bettler? Und Bettler sollten abhängig sein. Amen.